Mutig entscheiden und machen. Der Podcast von Wolfgang Walter Wulle im Gespräch mit Gästen als eingespieltes Duo oder allein. Drei Formate, ein Fokus und immer
wortstark.
Los geht's.
Ja, hallo, es ist wieder Montagmorgen und die Woche liegt vor dir. Und du hast die Wahl, lassen oder machen. Willkommen beim Mutig entscheiden und machen. Und es ist deine Woche. Du hast die Entscheidung. Was machst du? Lässt du oder machst du? Und heute habe ich die Ehre, mit einem Multiunternehmer zu sprechen. Jemand, der Mut auf allen Bühnen des Lebens zeigt. Ein Mann, der weiß, wie man Mauern baut und gleichzeitig auch Brücken. Der als Unternehmer Verantwortung trägt, als Politiker Haltung zeigt und als Schauspieler in der Schweizer Serie Zucker bewiesen hat, dass Selbstironie die ehrlichste Form von Stärke ist. Man kennt ihn als Unternehmer, als Politiker und als Typ, der das Leben mit einem Augenzwinkern nimmt. Olivier Imboden verbindet Tatkraft mit Humor, Verantwortung mit Leichtigkeit. Oder wie er selbst sagt, die Leute schätzen es, wenn man selbstironisch ist. Ob im Baugeschäft, im Großrat oder hinter dem Mikrofon seines Podcasts Dick im Geschäft. Er zeigt, dass man nur wirklich etwas bewegt, wenn man sich selbst treu bleibt. Das beweist er auch bereits seit vielen Jahren als Veranstalter eines der bedeutendsten Open-Air-Festivals der Schweiz, dem Open-Air-Festival in Gambel. Es ist heute ein Gespräch über Unternehmertum, über Haltung, über Humor und den Mut, mehr zu sein als seine Rolle. Ich freue mich riesig, dass er heute hier bei mir zu Gast ist. Willkommen, Olivier Imboden.
Herzlichen Dank für die Einladung, Wolfgang. Ich freue mich auch, einmal auf der anderen Seite zu stehen.
Ja, du bist ja sonst der Host.
Genau.
Und führst das Interview. Ich durfte auch schon bei dir in deinem Podcast, den du ja mit Michi Schnieder zusammen machst, Dick im Geschäft. Leute, hört mal rein, es lohnt sich. An der Stelle große Empfehlung. Auch immer spannende Gäste, die da Olli und Michi im Studio haben. Und Olli,
ja,
legen wir los.
Natürlich.
Cool. Was war heute Morgen so dein erster Gedanke, als du aufgewacht bist? Verantwortung, Neugier oder einfach Kaffee?
Nee, also Kaffee schon mal gar nicht. Ich bin kein Kaffeetrinker.
Nee, du trinkst Cola.
Ich bin immer mit Cola Zero unterwegs, also du siehst hier auch schon wieder heute Morgen.
Also wenn man irgendwo eine Dose Cola Zero stehen sieht, dann ist Olli nicht weit.
Genau, also das ist meine Passion. Nee, also keine Ahnung, ich hatte gestern Abend um 23 Uhr noch ein Gespräch, ein Telefonat, was mich ziemlich beschäftigt hat, von einem Kollegen, der irgendwas, eine Aussage von mir in den falschen Hals bekommen hat. Und ich habe dann das über Dreiecken erfahren, dass offenbar meine Aussage oder meine Beurteilung über sein Projekt bei ihm gar nicht so angekommen ist. So what? Warte ich mal ab. Ich habe dann diesem Informanten gesagt, red mit ihm, er soll mich kontaktieren, er soll mit mir darüber sprechen, weil ich darf ihn ja jetzt nicht kontaktieren, weil er das im Vertrauen war. Aber es war ein bisschen eine unfaire Aussage, eigentlich wollte ich nur helfen und die Aussage selbst war für ihn offenbar nicht gut, sagen wir mal so.
Ja, so
das hat mich ein bisschen beschäftigt heute Morgen. Aber ja, also so wichtig ist es auch nicht.
Ja, und doch hat es sich beschäftigt, weil letztendlich, du bist ja ein Mann mit Werten, du hast ja Werte, das beweist du ja auch in deinen unterschiedlichen Disziplinen, die du als Unternehmer letztendlich auch ausführst. Ja, und Kommunikation, du hast ja Kommunikation studiert, ich meine, du bist ja ein sehr, sehr guter Kommunikator, der ja auch weiß, die Worte so einzusetzen, dass sie richtig sind. Und ja, es gibt immer Sender und Empfänger, ne? Und
ist so.
Dann ist, so. Ist oftmals, kommt was in den falschen Hals. Und aber schön, dass du auch sagst, hey, schau, dass er mich anruft, dass wir drüber reden können, weil
genau.
Man kann über was reden und dann kann man es bereinigen.
Genau.
Du, danke für den grandiosen Start schon, ganz so die Offenheit, die du da so gebracht hast. Und du wirkst ja wie jemand, der das Leben ernst nimmt. Aber nicht immer dich selbst. Woher kommt die Haltung?
Es macht's leichter. Also man darf sich selbst nicht zu ernst nehmen. Man muss über sich selbst lachen können. Man muss die Dinge ein bisschen leichter sehen. Die Leichtigkeit ist wichtig im Leben. Du musst irgendwie über Dingen schweben, dass du eben den Alltag bewältigen kannst. Weil wenn dir die Probleme zu viel Trouble machen, dann ist es dann auch nicht gut. Dann wirst du dann sehr missmütig und grantig und dann wirst du dein Ziel, was ich habe, ich liebe Menschen, dann wirst du dem nicht gerecht. Absolut nicht.
Ja, das ist ja auch das große Plakat in deinem Büro. Ich liebe Menschen. Also du.
Ja, das war eine Wahlkampagne. Ein bisschen ironische Wahlkampagne.
Und denn ja, wir haben es ja gerade gehabt von der Selbstironie.
Ja.
In der Anmoderation. Und das finde ich auch wirklich klasse. Und das macht es vielleicht auch, wie du sagst, ja, für dich leichter. Mhm. Und ja, Leichtigkeit ist wichtig. Und wenn ich das so höre, Olli, wie würdest du dich denn in drei Worten beschreiben, also wenn du das müsstest, ja, welche wären das? Und vielleicht sogar, was würden deine Mitarbeitenden dazu sagen?
Gut, ich weiß das eigentlich, was meine Mitarbeiter über mich sagen. Also ich habe mir in den letzten 2 Jahren immer ein Bild geschenkt, wo in der Mitte ist mein Name drauf und dann sind so Adjektive oder irgendwelche so Dinge, die sie über mich denken. Anonym, also in dem Sinne, ich habe keine Ahnung, wer was geschrieben hat. Und das Bild haben sie mir geschenkt. Logischerweise sind da nicht sehr viele negative Sachen, das sind eigentlich keine negativen Sachen. Das ist klar, dass man das vielleicht da nicht macht. Aber das sind sehr wertschätzende Sachen drauf, die mir Freude machen. Ja, also von dem her weiß ich schon, was die Mitarbeiter über mich denken. Ich selbst denke mir.
Ja, genau. Wenn du da drauf schaust, welche sind so die drei, wo du sagst, ja, das denke ich über mich auch?
Authentisch. Also ich bin echt. Ich bin wirklich echt. Ich spiele nichts vor. Ich bin authentisch. Das, was ich sage, meine ich so. Ich bin sehr nahbar, würde ich sagen. Und empathisch. Authentisch, nahbar, empathisch.
Wow, sagen, ja. Super. Ja, das habe ich. Ich habe ja mal so ein Plakat gesehen oder so ein Schild gesehen und ich war wirklich beeindruckt und das spürt man auch, wenn man hier. Ich darf ja hier öfters mal in der Firma sein und hatte jetzt auch die Ehre eingeladen zu sein zur 90-Jahr-Feier. Das war ein sensationelles Fest. Wirklich ein ganz, ganz tolles Fest und Olli hat hier gerade mir gezeigt, hat er mitgebracht, den neuen Stipper. Stipper ist die Hauszeitung hier. Wir sitzen hier übrigens im Wallis, in Fischb, im schönen Wallis in der Schweiz, wo die Ulrich Imboden AG hier eine der bedeutendsten Bauunternehmen sind. Die bauen fast alles, was oben am Matterhorn passiert.
Also am kleinen Matterhorn.
Am kleinen Matterhorn.
Am großen noch nicht, das kommt noch.
Großen noch nicht, das kommt noch, das haben wir in der Planung. Die wissen das, Matterhorn weiß es noch nicht,
genau.
aber wir wissen genau. Das schon.
Es gab mal ein Projekt für eine Bahn aufs Matterhorn. Das gab es mal.
Ja.
Aber das sind, glaube ich, 40, 50 Jahre her.
Ja. Nein, ich bin tief beeindruckt, wenn ich so die Baustellen sehe, die Tunnelbauten, die Brücken, das, was ihr am kleinen Matterhorn baut, das ist wirklich Bauen in Extremsituationen.
Absolut, ja.
Absolute extremste Wetterbedingungen, wo gewisse Dinge einfach dann nicht planbar sind, die dann einfach passieren, weil Wetter ist und Wetter sich nicht in solche Baupläne und in Zeitpläne einbauen lässt.
Du musst dir mal vorstellen, wir hatten, also alles, was du auf dem kleinen Matterhorn, das ist auf 3800 Metern in Zermatt, siehst, ist eigentlich von uns. Abgesehen von den Bahnen, also wir sind keine Bahnspezialisten, aber die einen Baumeisterarbeiten sind von uns. Und du musst dir vorstellen, wir sind seit 1979 am kleinen Matterhorn am Arbeiten. Seitdem fast pausenlos.
Boah. Sind bald 50 Jahre.
Ja, und das ist sehr eine große Wertschätzung auch der Zermatt Bergbahnen.
Da lagst du ja noch in den Windeln.
Knapp.
Was knapp raus?
Knapp.
Hä? Knapp, was knapp raus?
Ja, genau. Knapp. Also ich bin ja eigentlich immer noch 29, nur glaubt man es mir nicht.
Ja, ich sehe es.
Genau.
Das musst du ja nicht glauben. Und Olli natürlich, Olli ist jetzt hier bereits in der dritten Generation,
genau,
am Steuer von dem Unternehmen als CEO und auch im Verwaltungsrat. Verwaltungsratspräsident bist genau, du nicht, gell? Doch, bist du auch.
Ja, also, das ist etwas, ja, was man eigentlich nicht machen sollte. Aber natürlich, wir sind ein Familienunternehmen, es ist 100% im Besitz der Familie. Und von dem her, das gibt's dann oft, dass einer dann der CEO ist und der VRP.
Ja, das ist so.
Sollte man nicht machen, ich weiß.
Das ist in der Schweiz so, weil in der Schweiz, liebe Leute, gibt's ja nicht nur börsenkotierte AGs, sondern eben auch Familien-AGs, die nicht an der Börse gehandelt werden. Und da gibt es natürlich solche Konstellationen. Und wenn ihr wollt, googelt einfach mal ulrichimboden.ch, da findet ihr ganz, ganz tolle Projekte. Ich bin immer wieder beeindruckt von den Projekten, die ihr baut, von dieser einen Brücke, die ihr da, also das müsst ihr euch angucken, das ist sensationell, die steht auf ganz dünnen Pfeilern, denkt man, wenn man da so sieht, dass das alles statisch verhebt, wie das gebaut wird, großartig.
Es gibt zwei Brücken in unserer Geschichte, die da im Zentrum stehen. Das ist einerseits die Gantebrücke, wenn man hinauf auf den Simplon fährt, eine Riesenbrücke über das ganze Tal. Die ist aber schon, glaube ich, 40, 50 Jahre alt. Und die zweite Brücke, die ist vielleicht jetzt 5, 6 Jahre alt, das ist die Chenecker-Brücke bei Stalden. Ein monumentales Werk.
Die meine ich, ja.
Die meinst du,
ich weiß. Die meine ich,
ja. Und die ist sensationell, ja.
Ja, sensationell. Mhm. Ja, du Olli, du führst ja dieses traditionsreiche Bauunternehmen, was deine Vorfahren letztendlich aufgebaut haben, gegründet haben, dein Großvater gegründet, dein Vater weiter aufgebaut mit seinem Bruder, glaube ich.
Genau,
Martin. Und du führst es jetzt mit deinen beiden Cousins, mit Jean-Pierre und mit Georges, schon eine ganze Zeit in der dritten Generation. Aber du führst es, du bist letztendlich hier der CEO, du machst das ganze Marketing, sensationelles Marketing, wir sind Helden, Walliser Power, das ist so der Slogan. Und wie ich auch, wenn ich mit Mitarbeitenden spreche, immer wieder höre, wie stolz die darauf sind. Und du führst dieses traditionsreiche Bauunternehmen. Wie gelingt dir denn der Spagat immer zwischen bewahren und verändern? Und es ist ja gerade jetzt auch in der KI-Zeit, in der schnelllebigen Zeit, in der Bani-Welt, in der absolut unsicheren Welt, in der wir gerade leben. Ja, wie führst du das?
Also letztendlich haben wir eine DNA. Und diese DNA ist jetzt nicht mir geschuldet, die gab es schon immer. Also bereits mein Großvater war sozial sehr auf die Zufriedenheit der Mitarbeiter bedacht. Er war der Erste in der Schweiz, der eine Personalfürsorgestiftung eingerichtet hat, als es noch gar nicht obligatorisch war. Es gab eine Geschichte im Zweiten Weltkrieg, da hatte mein Großvater zu wenig Arbeit. Und dann hat er entschieden, okay, die eine Hälfte der Bauarbeiter arbeiten diese Woche, die andere Hälfte arbeitet diese Woche, damit das jeder irgendwo ein Einkommen hat. Ein kleines, aber immerhin ein Einkommen hat. Also der soziale Gedanke, dass man den Leuten Sorge trägt, der liegt in unserer DNA. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich komme natürlich nicht unbedingt vom Bausektor. Ich habe Wirtschaft und Medienwissenschaft studiert und komme eigentlich von einem ganz anderen Bereich. Und als ich dann 2001 in das Unternehmen eingetreten bin, hatte ich keine Ahnung über Bau. Also ich wusste keine Ahnung, was ein Kubikmeter Beton kostet, keine Ahnung. Wusste das nicht und trat da dann mal so ein und habe dann schon gemerkt, es entspricht nicht so meine eigenen DNA, wie das Unternehmen geführt wird. Das war mein Vater war damals.
Also weil es zu sozial war oder nein?
Nee, das ist überhaupt die Grund-DNA, nicht, ne? Das ist die Grund-DNA, aber mein Vater war dann noch so ein Patro der alten alten Fassung.
Ja, ich habe ihn kennengelernt.
Genau. Ja. Und der der hat die Leute auch gern. Aber das war teilweise ein bisschen ein Kollegiker, rief dann sofort aus und war aber nie nachtragend. Und wenn er etwas im Kopf hatte, dann musste das geschehen. Und ich bin da ganz anders aufgestellt. Ich bin da sehr kooperativ unterwegs. Ich binde die Leute ein in Entscheidungen. Ich will ihre Meinung wissen. Ich wenn wir Maschinen kaufen, will ich mit den Leuten sprechen, die diese Maschinen dann auch bedienen, dass es dann auch funktioniert und dass sie dann auch irgendwie glücklich sind oder auch wertgeschätzt sich fühlen. Hey, der Chef fragt mich, wie siehst du denn das? Und das ist ganz eine andere Führung. Wir haben heute halt wirklich keinen Arbeitnehmermarkt mehr. Wir haben einen Arbeitnehmermarkt und keinen Arbeitgebermarkt.
Genau.
Und das hat völlig geändert.
Absolut.
Das hat völlig geändert.
Und das ist in einer Branche, die ja oft rau, aber herzlich ist. Ne? Also ich, so die Baubranche, das ist ja der Ton auf der Baustelle, ist ja eher rau. Mhm. Und würdest du sagen, dass du durch deine Führung, wie du die Menschen führst, wie du mit ihnen umgehst und auch dieser soziale Gedanke, ihr habt ja hier wirklich, so wie ich das immer mitkriege, auch tolle Gadgets, die Mitarbeiter kriegen, wie Mittagessen hier im eigenen Restaurant und. Würdest du sagen, dass deine Art, wie du das Unternehmen führst, sich auch auf die Baustelle überträgt?
Absolut.
Ja.
Also du kannst heute ein Unternehmen nicht mehr als Bauer führen, das geht nicht mehr. Das geht nicht mehr. Du musst den Leuten heute Wertschätzung gegenüberbringen, Sinnhaftigkeit gegenüberbringen. Du musst ihnen erklären, wieso und warum. Du musst sie einbeziehen, du musst sie motivieren. Das ist heute ganz ein anderes Thema.
Also würdest du sagen, dass der Erfolg eines Familienunternehmens man darüber definiert? Würdest du es darüber definieren?
Ich denke schon, der Erfolg eines Unternehmens per se
eines Familienunternehmens
sind die Mitarbeiter.
Und ihr seid ja kein kleines Unternehmen, ihr habt ja nicht nur 50 Mitarbeiter.
Nein, wir haben 400 Mitarbeiter
im Sommer. Ja. Also 400 Mitarbeiter im Sommer, die zu führen und dabei erfolgreich zu sein, immer gut und genügend Arbeit zu haben, immer angefragt zu werden, weil man gut ist.
Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Also einerseits muss das Produkt stimmen. Ich habe das Glück, dass unser Produkt stimmt, weil wir wirklich sensationelle Kaderleute haben, sensationelle Mitarbeiter haben, die wirklich den Karren reißen und auf der Baustelle einen Top-Job machen. Und wenn das natürlich nicht stimmt, bringt natürlich die Kommunikation, die Marketingkommunikation dann auch nicht viel, weil dann wird man dann nicht mehr authentisch, man erzählt irgendwas, was man sein möchte und ist es nicht. Und das funktioniert dann nicht auf dem. Das merken die Leute, wenn du irgendwas erzählst, was nicht stimmt.
Und ja, das ist ja das, was du vorhin gesagt hast, du bist authentisch. Genau. Authentisch, nahbar und empathisch. Das heißt, du bist, wie du bist, du verstellst dich nicht, du spielst nicht eine Rolle, sondern du bist so. So nehme ich dich auch wahr und wir kennen uns jetzt dann auch bald 10 Jahre oder so. Ja. Und so nehme ich dich auch echt wahr. Olli, jetzt kommt's. Mhm. Wann hast du zuletzt eine Entscheidung getroffen, die dir richtig Mut abverlangt hat, wo du richtig gesagt hast, oh, da muss ich jetzt aber den Mut zusammennehmen?
Puh. Hui. Keine Ahnung.
Echt?
Also im beruflichen oder im privaten Bereich?
Egal.
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 Ja, ich bin.
Tell me what you want.
Also gut, ich bin im privaten Bereich so ein bisschen in der Transformationsphase, sage ich mal so, und strebe jetzt die Scheidung an von meiner Frau. Das war sicherlich damals eine mutige Entscheidung im privaten Bereich, diese Entscheidung zu treffen, dass es eben nicht mehr so funktioniert. Im beruflichen Bereich, also ich kann mich echt nicht erinnern. Mir gehen Entscheidungen extrem leicht von der Hand. Also ich.
Was ist da ein Erfolgsrezept dahinter? Weil das ist ja das, was die Hörerinnen und Hörer vielleicht jetzt auch gerade in dem Moment interessiert, wenn du sagst, es geht dir extrem leicht von der Hand. Was sind denn so, hast du da Mechanismen, hast du da irgendwie Beurteilungskriterien, um dass du dann leicht von der Hand eine Entscheidung treffen kannst
und machen? Ich liebe es grundsätzlich, Entscheidungen zu treffen. Also für mich keine Belastung.
Das ist vielleicht wirklich schon mal eine ganz wichtige wirklich Botschaft. Nicht. Ich liebe es, Entscheidungen zu treffen. Genau. Also Aufschieberitis ist nicht dein Ding.
Nein. Und es hat viel auch mit Bauch zu tun. Also wir hatten vor vielleicht 8 Jahren hatten wir mal begonnen mit einer Agentur zu schauen, wie können wir dieses Employer Branding unserer Firma mal vorantreiben, weil es eben heute andere Attribute braucht. Und ich habe das dann vorher so ein bisschen gemacht, aber eigentlich ohne irgendwie theoretischen Background. Klar habe ich Kommunikation studiert, aber ich habe es einfach aus dem Bauch heraus gemacht und kriegte dann die Bestätigung, das, was du machst, ist echt gut. Weil es gibt diese Theorie, und diese Mechanismen und du machst es eigentlich. Und ich habe nicht irgendwie es theoretisch fundiert bekommen, ich habe es einfach gemacht. Und durch das, denke ich, liegt es ein bisschen auch an meinem Bauchgefühl. Ich glaube, ich habe eine gute, rasche Auffassungsgabe. Ich kann gut aus dem Bauch heraus entscheiden. Es ist natürlich auch ein bisschen einfacher in einem Familienunternehmen, denke ich. Weil wenn ich eine falsche Entscheidung mache, dann betrifft es mich und meine Cousins. Mhm. Also ich verliere dann Geld oder wie auch immer oder verliere Image oder wie auch immer, keine Ahnung. Aber es war meine Entscheidung.
Da gibt es dann keinen Verwaltungsratspräsidenten, der dann sagt, also Herr Geschäftsführer Olivier, das war jetzt mal nicht so gut.
Genau.
Nochmal, dann haben wir ein Problem.
Genau, es war meine Entscheidung und ich trage die Konsequenzen.
Ja.
Und das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher. Wenn du irgendwo in einem börsenkotierten Unternehmen arbeitest und einen VR hast, der dir andauernd auf die Hände schaut, was du machst, dann wirst du unsicher, dann wirst du nicht mehr entscheidungsfreudig. Und
was würdest
du Angst?
Was würdest du dem empfehlen, wenn du sagst, okay, eines meiner Erfolgsrezepte, wie ich ja verstanden habe, ist dein Bauch, dein Bauchgefühl, ja? Und das andere, was du beschrieben hast von dem CEO des börsenkotierten Unternehmens, der ja sehr, sehr stark kognitiv geprägt ist in seinen Entscheidungen und Abwägungen, welche Gefahr steckt da drin? Braucht's da dann genau für diesen Menschen vielleicht eine Balance? Was würdest du ihm empfehlen?
Ich glaube, er muss sein Spielfeld abstecken oder abstecken lassen. Er muss wirklich mit seinem Arbeitgeber, mit dem VR, abstecken, wo sind meine Grenzen, was darf ich, habe ich dann alleinige Entscheidungsbefugnis zu diesen Themen oder wie auch immer und sich dann nicht reinreden lassen, dann wirklich konsequent sein Spielfeld ausnutzen. Ich glaube, nur das funktioniert.
Und der Bauch mit einbeziehen.
Der Bauch hat immer recht. Ich bin überzeugt, der Bauch hat immer recht. Also wir sind ja vielfach, wenn du irgendwo unterwegs bist und dann, keine Ahnung, dann triffst du jemanden und dann hast du vielleicht ein ungutes Gefühl, das merkst du sofort.
Das ist so. Weißt du, und das ist spannend, ich darf ja immer mal wieder diese Diskussionen führen, insbesondere gerade auch mit CFOs, wenn es um Entscheidungen geht. Weil aus der Hirnforschung wissen wir, es gibt keine rationale Entscheidung. Mhm. Die Entscheidungen trifft unser Emotionshirn, weil im Emotionshirn sitzt der Gefahren- und der Gewinndetektor und die tragen einen Dialog aus und dann führt es zu einer Entscheidung und dann versuchen wir sie uns kognitiv rational zu erklären.
Dann
versuchen wir die Erklärung dafür zu finden, dass es Sinn macht für uns, dass es richtig so ist. Und da wird oft der Bauch dann ausgeschaltet. Und das finde ich klasse, dass du das so sagst. So kenne ich dich auch. Du bist ein Mann, der schnell entscheidet, der schnell auffassen kann, der komplexe Zusammenhänge erkennt. Dann kommt der Bauch dazu. Da gibt's die Entscheidung und er wird gemacht und wird nicht gewartet. Und ich glaube, das ist eben auch, wie du sagst, der Vorteil natürlich, wenn man in einem Familienunternehmen am Steuer sitzt, dann auch noch Cousins hinter sich hat, die das quotieren und unterstützen.
Und mitragen, ja.
Und mittragen.
Das war nicht immer einfach mit mir, ich weiß das.
Ich weiß das. Glaube ich.
Verstehe.
Also, aber weißt du, das ist auch wichtig. Also wenn es einfach wäre, könnten sie alle.
Ja, aber also, du musst verstehen, sie sind dann wirklich Bauleute. Also meine Cousins, die auch beteiligt sind, die sind wirkliche Bauleute. Die haben von der Pike auf den Bau gelernt. Und dann kommt so ein fremder Schnösel.
Super.
Wo von Tutenblasen keine Ahnung hat.
Genau.
In die Unternehmung.
Genau. Und dann ist er auch noch Schauspieler, dann geht er nur in die Politik, da hat er noch hier einen Podcast, da macht er noch Gamble Festival mit den Weltstars hier.
Genau.
Die da zu Gast sind und, dann spielt er noch im Zucker diesen korrupten Drogenhandelnden Bauunternehmer.
Eben noch ein Bauunternehmer, genau.
Ja, genau. Also diese Selbstironie, das hat mich auch echt begeistert, wo ich die Serie gesehen habe, wie du dich da wirklich selber auf den Arm nimmst. Du spielst ja da in Joker ein Bauunternehmer, also irgendwo dich selbst, aber doch nicht ganz. Wie kam das eigentlich zustande?
Okay, es war eine einzigartige Chance. Also ich hatte mit David Konstantin, das war der Tschucke eigentlich, der Bugs, der Hauptdarsteller und der Regieautor und Regisseur, mit dem hatte ich schon mal gedreht. Also ich bin auch im Theaterverein hier in der Region. Ich habe mal ein Theaterstück mitgespielt, was Spaß gemacht hat und habe dann mit David Konstantin diverse Imagefilme über das Opener Gampel gedreht. Und da haben wir uns selbst gespielt. Die Serie hieß Opener Gampel mit Stri, also mittendrin. Und er hat mich da erlebt und dachte, der kann vielleicht 2, 3 gerade Sätze sagen und der fühlt sich wohl vor der Kamera. Also wieso bauen wir den nicht ein in diese Tschucke-Serie? Und hat mich dann mal angerufen und gesagt, ich habe ein Thema, ich habe ein Projekt. Es geht um Zucker, also um Polizisten, und wir hätten da eine Rolle für dich von einem Bauunternehmer.
Ich sehe dein Schmunzeln.
Und dann habe ich das erste Mal gesagt, nein, das kann ich nicht machen. Das kann ich nicht. Das ist so nahe bei meinem echten Leben. Also das können die Leute nicht unterscheiden.
War das zu gefährlich? Also zu gefährlich, dass das dann übertragen wird?
Zu gefährlich. Also wirklich.
Deiner Reputation schadet?
Genau. Und ich hab ihm dann gesagt, also wenn du irgendwie eine Rolle hast als pädophile Priester oder sowas, völlig absurdes, okay, das mache ich. Aber ein Bauunternehmer, ich bin selbst Bauunternehmer, das ist dann schon hohe Schule. Und er hat gesagt, ja, schau dir mal das Drehbuch an und probier doch mal und so. Und dann habe ich das Drehbuch durchgelesen. Ich empfand den Rinaldo Fricke, das ist die Figur, als eigentlich liebenswert. Eigentlich eine Person, die auch gescheitert ist im Leben. Er wurde von seiner Frau verlassen. Er sucht eigentlich Freunde und findet die Falschen. Und letztendlich in der 4. Staffel kommt dann schon heraus, dass er doch ein bisschen korrupt ist. Es war einer der Bösewichte. Und ich hab irgendwann mal entschieden, also das ist eine coole Geschichte. Ich habe noch nie gedreht. Also ich mach das, egal was passiert. Wenn die Leute das nicht verstehen, so what, dann halt. Und dann habe ich es gemacht, aber man wusste ja damals nicht, wie groß das Drucker wird. Damals hatte man die erste Staffel gedreht, das waren 5 Folgen nach 30 Minuten. Und man wusste ja damals nicht, funktioniert das?
Ah, der super funktioniert.
Natürlich, aber man wusste es nicht. Man wusste es nicht. Ja. Also ich weiß zum Beispiel.
Könnt ihr übrigens streamen.
Ja, auf Sky. Sky Deutschland gibt es auch. Ja. Mussten wir auf Hochdeutsch synchronisieren, dann mussten wir dann so sprechen, dass die Deutschen dann merken, das sind dann Schweizer, die Hochdeutsch reden. Ja, wirklich. Wir mussten das auf Hochdeutsch synchronisieren, aber mit dem Schweizer Hochdeutsch.
Ja, ich weiß, wo du mir gesagt hast, ich muss jetzt nach Zürich synchronisieren auf Deutsch den
genau.
Film,
genau. Genau, also auf Sky Deutschland gibt es das. Und es war wirklich, also man wusste nicht, wie groß diese Serie wurde. Also beispielsweise in der letzten Folge der ersten Staffel wurde ich ja erschossen. Mit einem Schrotflinte, keine Ahnung.
Hat's wehgetan?
Es hat mega wehgetan.
Oh.
Ja, ich hatte ein Loch im Bauch.
Uiuiui, ist wieder gut verwachsen.
Ja, ja. Ich habe wieder zugenommen, genau. Und da haben wir zwei Varianten gedreht. Eine Variante, wo ich sterbe, und eine Variante, wo ich überlebe. Und man wusste da echt nicht, auch nicht, was mit dieser Person Fricke weiter passiert, ob man die weiterziehen will. Das kann ja nie, ich nicht selbst entscheiden, das entscheiden ja die Drehbuchautoren. Und dann kam diese Figur einfach sehr gut an. Und die Leute schätzten diesen kurligen Bauunternehmer.
Der so selbstironisch durch die Welt
geht. Genau, ne? Und dann hielt es dann 4 Staffeln. Und in der 4. Staffel hat es dann doch gereicht. Dann wurde ich dann definitiv ermordet. So.
Schade.
Schade, ja.
Schade.
Schade.
Du, und diese Selbstironie, das ist ja das, wo ich in der Anmoderation gesagt habe, die Leute schätzen, wenn man selbstironisch ist. Was bedeutet für dich denn dann, so wenn du das mal so überträgst, auf den Alltag, Selbstironie im Alltag?
Also ich bin ein Mann, der extrem gerne Schabernack macht oder so stichelt.
Das merke ich.
Das kennst du.
Das kenn ich.
Aber ich mache das nur mit Leuten.
Wir zwei,
ja, ja.
Das müsst ihr wissen, wir sticheln immer so ein bisschen miteinander. Und das macht so richtig Spaß, weil ich stichel ja auch gerne. Ich bin ja auch so ein bisschen so ein Stichler. Genau. Und
ich habe dich heute Morgen schon mal gestichelt.
Ja, genau. Hat er doch gesagt, ja, heute Morgen, da kommt gleich mein Schwäbisch durch. Naja, das ist halt so bei alten Männern.
Genau. Nein, es ist.
Und das Schöne ist, und da kann ich auch unglaublich gut mit Selbstironie umgehen und kann unglaublich gut über mich selber lachen. Mhm. Und ja, das macht auch Spaß. Ich finde, das ist so die Würze und die Leichtigkeit, die du auch ganz am Anfang gesagt hast im Leben, die das bringt. Also würdest du sagen, die Selbstironie, die trägt dazu bei für die Leichtigkeit, die du im Leben hast.
Ich denke schon. Also wir hatten, also ich mache das eigentlich auch nur mit Menschen, die ich wirklich gerne habe. Also so das Sticheln, das. Aber ich merke dann schon, es kann dann schon manchmal ein bisschen überborden. Da muss ich dann schon aufpassen. Es sind nicht alle Leute, die das verstehen.
Das ist so.
Und da musst du dann schon aufpassen, dass es nicht irgendwie, ja, falsch verstanden wird.
Ich glaube, das ist vielleicht gerade bei oder im Umgang mit Menschen, die dich noch nicht so gut kennen, weil wenn man dich kennt,
ist so. Das ist genau,
dann
genau das ist
weiß
so.
Man genau, das ist Olivier. Mhm. Und jetzt hast du natürlich noch, wenn wir jetzt mal abschweifen oder in den anderen Bereich von dir reingehen, nämlich in die Politik.
Genau.
Und Politik und Selbstironie, immer gut, wenn man manchmal politische Diskussionen im deutschen Fernsehen anguckt, dann könnten manche Drehbuchautoren da einiges rausnehmen für ihre Serien. Du bist ja Unternehmer und Großrat. Also Großrat, für die deutschen Hörer, die wissen ja nicht, was ein Großrat ist. Würdest du mal ganz kurz sagen, genau. Was ist ein Großrat?
Also wir haben ja in der Schweiz, glaube ich, 26 Kantone. Ich glaube, 26, ja. Du als Deutscher weißt das, weil du hast ja die Schweizer Staatsbürgerschaft.
Noch nicht.
Aber das musst du dann lernen.
Ich bin im Einbürgerungsverfahren.
Das musst du dann lernen. Ich glaube 26.
Ja.
Ich bin nicht so sicher.
Ja. Okay. Ja, ich glaube es auch.
Okay. Und jeder Kanton, gleichzusetzen mit den Bundesländern in Deutschland, hat ein eigenes Parlament. Wie in Deutschland auch. Und in diesem Parlament, im Kanton Wallis, sitze ich. Da bin ich einer von 130 Leuten. Und macht da Politik für die Mitte. Das ist so ein bisschen eine wahrscheinlich CSU, CDU-Mitte, aber doch eher dann, würde ich sagen, ein bisschen sozialer als derzeit die Union von Friedrich Merz, würde ich mal sagen.
26 Kantone, ich habe es gerade gegoogelt.
Siehst du,
also, Leute.
Ah, dann weißt du das. Dann wirst du eingebürgert.
Ich komme, Schweiz, ich bleib da.
Oh Gott.
Das ist wieder die Selbstironie. Ja,
ja.
Okay.
Da sitze ich im Parlament, eben ein Mittepolitiker. Und ich war schon immer sehr, sehr stark politisch interessiert. Ich verfolge extrem die Politik in Deutschland. Also das catcht mich unfassbar, was in Deutschland passiert.
Da wollen wir jetzt nicht drauf eingehen.
Wäre mega interessant.
Du, ja. Da machen wir eine andere Folge draus. Da nehmen wir dann den Michi Schnieder noch mit dazu.
Der hat keine Ahnung.
Ja, eben deswegen. Eben genau deswegen. Und das ist wirklich, ihr müsst mal die beiden zusammen erleben. Das machen wir das nächste Mal. Ich hätte euch beide gern mal zusammen, weil der Michi Schnieder ist übrigens dann auch der die Werbung macht, ne, hier für die Ulrich Imboden AG.
Genau.
Und ich weiß ja, dass ihr schon wieder neue Ideen habt, die ihr am Ausarbeiten seid. Mhm. Aber lass uns nochmal zurückkommen auf den Großrat. Du bist Unternehmer und Großrat.
Mhm.
Also mich würde das mal so interessieren, was hat dich eigentlich in die Politik gebracht? War das die Gestaltungslust oder der Gerechtigkeitssinn? Weil du hast ja Gestaltung, also beides lebst du ja als Unternehmer. Gestaltungslust und Gerechtigkeit sind. Und in der Politik sind ja genau diese beiden Elemente nicht unbedingt immer im Tagesgeschehen zu spüren.
Also ich denke sicher beides. Aber grundsätzlich bin ich privilegiert. Also ich führe eine Unternehmung und ich kann mich eigentlich in meinen ganzen Facetten, die ich habe, ausleben. Also eben wie du gesagt hast, ich habe einen Podcast, ich mache ein großes Festival mit meinen Freunden zusammen und ich mache Politik. Und das sehe ich als Privileg, dass ich die Zeit habe, dass ich Zeit mir nehme und dass ich da irgendwas für die Menschheit verbessern kann. Es geht um diesen inneren Antrieb, Sachen, Dinge zu verbessern, für die Menschen, die hier leben.
Mhm.
Und mir macht das mega Spaß. Also ich finde, ich fühle mich sehr, sehr wohl als Politiker. Man kann Dinge bewegen. Ich hatte am Anfang, ich bin jetzt 5, 6 Jahre Politiker. Am Anfang, als ich das erste Mal da im Großrat saß, dachte ich mir, das wird dann schwierig. Weil als Unternehmer kannst du entscheiden, dann wird das umgesetzt. Als Politiker musst du Allianzen bilden, da musst du Gespräche haben, da musst du schauen, okay, bringst du dein Anliegen durch oder nicht, da musst du überzeugen, das muss ich als Unternehmer nicht, ich entscheide einfach, oder? Das ist dann schon anders, vor allem, weil auch wenn etwas entschieden wird, dann geht es manchmal jahrelang, bis es umgesetzt wird. Und das war eigentlich meine Challenge am Anfang, als ich kandidierte, dachte ich, das wird meine Challenge sein. Entweder kipp ich, also gehe ich unter mit diesem System, oder ich lerne dazu und akzeptiere das, wie das ist, das politische System. Und das ist das Zweite. Also es war für mich nie störend, dass es so lang geht, weil das politische System braucht eben auch Zeit.
Also du akzeptierst so diese Diskrepanz zwischen Politik ist langsam, Wirtschaft ist schnell, was du ja hier in deinem Unternehmen auch mit deinen schnellen Entscheidungen, wie wir ja vorhin von dir hören durften, dass du einfach ja auch Entscheidungen liebst und auch schnell entscheidest und du liebst Entscheidungen und es braucht in der Politik ja für Entscheidungen oft lang und für die Umsetzung dann nochmal lang. Wie gehst du mit dieser Diskrepanz um? Hast du da für dich einen guten Weg gefunden?
Es zu akzeptieren.
Zu akzeptieren.
Ich kann es nicht ändern.
Okay.
Die Mechanismen im Parlament sind lange.
Ja.
Du berätst ein Geschäft zweimal. Es kann vielleicht sogar eine zweite, dritte Lesung geben, keine Ahnung. Dann geht es noch länger. Und dann geht es mit dem Resultat zurück an den Staatsrat, an die Dienststelle. Und die werden dann ein Gesetz oder einen Erlass machen. Das geht dann jahrelang manchmal. Das sind einfach Mechanismen, die langsam sind. Aber ja, es ist einfach das politische System. Und ich habe das gelernt zu akzeptieren, dass eben, wie gesagt, ich dachte am Anfang, das wäre mein Killerkriterium, dass ich dann wirklich nach 4 Jahren sage, wisst ihr was, nicht mit mir. Aber nein, also mir gefällt das, mir gefällt die Bühne als Politiker, muss ich ganz klar sagen. Und man kann Dinge bewegen, man kann Dinge wirklich verändern, man kann Dinge anstoßen. Auch manchmal halt im Zusammenspiel mit der Presse, was sehr, sehr wichtig ist. Wenn du Dinge lancierst und das in der Presse dann diskutiert wird, dann gibt es manchmal die Leute, die das lesen, denken dann vielleicht auch, ja, vielleicht hat er gar nicht so falsch und vielleicht müsste man das anders anschauen. Und das, dann findet dann die öffentliche Diskussion statt. Dann spielt das dann keine Rolle, ob das Gesetz erst 2 Jahre später kommt. Aber die Diskussion ist im Gang. Mhm. Man kann etwas anstoßen, man kann etwas verändern im Mindset von den Leuten.
Super.
Und das ist dann natürlich sehr interessant.
Ja, ich glaube, das ist auch wichtig, gerade wie du sagst, die Veränderung des Mindsets. Und manche Mindsets von Menschen brauchen einfach auch länger, die, bis sie sich verändern, bis die mit was irgendwo ja vertraut sind und dann auch für sich selber ein Bild machen können. Und du hast dich ja ganz zu Beginn des Podcasts als authentisch beschrieben, dass du auch keine Rolle spielst, du bist, wie du bist. Mhm. Und jetzt bist du Unternehmer, der schnell entscheidet. Du bist ein korrupter Schauspieler, also du spielst einen korrupten Bauunternehmer. Du bist in der Politik, wo es eher langsam ist. Wenn ich mich das selber so sagen höre, dann denke ich, Mensch, was braucht es da, um da authentisch zu bleiben?
Du musst dich selbst lieben.
Liebst du dich?
Ich denke ja. Oh. Also nicht immer, wenn ich in den Spiegel schaue und nackt bin, sage ich mir auch, boah, gut, mit 29 sehe ich noch recht gut aus.
Nee, also ich enthalte mich da jetzt.
Ja, ja, genau.
Aber ich habe dich ja noch nicht nackt gesehen.
Nein, wir waren noch nicht in der Sauna.
Wir waren noch nicht zusammen in der Sauna. Nein. Also
ich denke schon,
sich selbst lieben und
ehrlich sein zu sich selbst, also, und sich selbst auch ernst nehmen und das eigene Bauchgefühl respektieren und einfach offen auf die Menschen zugehen. Also es gibt Leute, die mich das erste Mal treffen und die haben also halt nie eine Wahrnehmung, denken die immer, mein Gott, der Mensch ist so busy, der macht Gampel, der macht Zucker, der führt eine Firma, der ist Politiker, der macht Podcast, keine Ahnung, der macht so viele Sachen und sind dann überrascht, wie viel Zeit das ich eigentlich habe. Ich habe wirklich Zeit. Ich bin so gut strukturiert, so gut organisiert, ich habe so gute Leute. Ich bin mega gut organisiert. Und das überrascht die Leute immer wieder.
Also würdest du sagen, Zeit, Leichtigkeit hat viel mit Struktur und guten Leuten um sich herum zu tun. Klar, und natürlich. Die kriegt man, wenn man authentisch, nahbar, empathisch ist.
Natürlich.
Also ist so deine Persönlichkeit, und ich kann das unterstreichen. Also ich mag Olivier wirklich für seine Authentizität, für seine Gradlinigkeit, für seine Offenheit. Ich weiß bei Olivier zu jeder Zeit, woran ich bin. Mhm. Ist übrigens auch eines meiner Merkmale. Jeder weiß, woran er mit mir ist. Da gibt's kein Drumherumreden. Und das finde ich auch extrem wichtig, weil sonst sind wir wirklich Schauspieler. Mhm. Und dann sind wir nicht uns selbst und dann leben wir nicht unser Leben. Und ich finde es großartig, ja. Und lass uns da gerade nochmal jetzt eben genau diesen Ausflug machen in den letztgenannten Punkt, den du gerade in der Aufzählung hattest, nämlich als Podcaster. Da macht ihr ja auch wirklich gute Produktionen. Mhm. Du hast ja irgendwann mal die Entscheidung getroffen. Warum hast du eigentlich die Entscheidung damals getroffen? Es gibt einen Podcast wie Sand am Meer. Mhm. Und du hast damals die Entscheidung getroffen, nee, ich will hier eine eigene Bühne schaffen mit dem Podcast und mit dem Titel Dick im Geschäft. Also Dick im Geschäft, das ist auch Walliser auf Walliserdeutsch, ist ja der Podcast. Warum? Warum hast du die Entscheidung getroffen? Warum wolltest du einen Podcast?
Also Michi ist, wie gesagt, mein Kollege, der eben auch meine Kommunikation macht, und wir hatten
auch eine starke Charaktere sehr starke Charaktere, ja.
Und cooler Typ. Wir hatten
sei herzlich gegrüßt an der Stelle, lieber Michi.
Okay. Wir hatten viel miteinander telefoniert über X Sachen irgendwie. Er lag dann meistens in der Badewanne. Ich zu Hause vor dem TV, und dann haben wir manchmal stundenlang telefoniert nach einem langen Arbeitstag und haben uns ausgetauscht über X Sachen und so. Und
ihr seid ja auch gute Freunde, ne?
Mittlerweile ja. Ich war zwar nur der 5. Trauzeuge, er hatte 5 Trauzeuge.
Ui.
Und ich war nur der 5.
Okay.
Ich glaube mittlerweile.
Und ist er immer noch verheiratet? Ist er immer noch verheiratet?
Immer noch verheiratet.
Seine Frau jetzt kennenlernen dürfen.
Ja, ja. Genau. Genau. Mhm. Ich glaube mittlerweile wäre ich wahrscheinlich der Zweite. Nach seinem Vater der zweite Trauzeuge. Ich bin schon aufgestiegen.
Ah. Cool.
und dann hat er gesagt, du, wir können das auch öffentlich machen, die Diskussion, die wir hier führen. Und dann entstand die Idee, wir machen doch einen Podcast. Weil es gibt natürlich im Wallis nicht so sehr viele Podcasts und vor allem nicht einer, der so eine Kontinuität hat wie unsere. Also wir,
ihr habt jetzt wie viel? 240 Folgen?
250
so?
Folgen 250, jetzt mittlerweile, ja. Genau. Jeder Sonntag, Sonntag um 13 Uhr kommt ein neuer Podcast. Jeder Sonntag. Und sind 250 Folgen. Also wir machen das schon eine ganze Weile. Und wir hatten dann entschieden, komm, wir machen das. Wir suchen das mal. Und der erste Podcast, den darf man eigentlich nicht mehr hören. Eigentlich müsste man den wegnehmen vom Spotify oder von diesen Plattformen. Weil beim ersten Podcast, wir sind selten vorbereitet. Du bist jetzt recht gut vorbereitet, obwohl du das wahrscheinlich nicht brauchst, weil du mich ja kennst. Aber wir sind eigentlich fast nie vorbereitet. Wir quatschen einfach drauf los. Wir wissen zum Vornherein nicht, wohin das Gespräch führt, zu welchen Themen es führt. Wir besprechen Business-Themen, private Themen, Sachen, die wir erleben, mediale Themen, alles mögliche, haben ab und zu Gäste. Wir hatten
Richard David Precht. War ja vor kurzem bei
genau,
euch.
Genau, Christian Galvez war da. Also wir hatten schon auch namhafte Gäste, von wo man in Deutschland kennt, bei uns. Du warst schon da bei uns im Podcast, auch hörenswert natürlich.
Oh, ich fühle mich jetzt geehrt, eingereiht bei Richard David Precht, Christian Galvez, Wolfgang Walderwohl.
Ja, hä, das speichert dir. Das speichert
du,
dir.
Ich stehe jetzt schon hier im Studio.
Genau, eben, nochmal zurückkommen und auf den ersten Podcast. Die allererste Frage, weißt du, was mich die allererste Frage gefragt hat?
Erzähl.
Also Katastrophe.
Erzähl.
Katastrophe.
Komm, erzähl.
Oli.
Bist
du beschnitten? Das war die allererste Frage.
Nee, komm hör auf.
Ehrlich.
Ja, ist schon krass, gell?
Ja.
Du, so ist es ohne Skript.
Ja, natürlich. Das war die allererste Frage. Und ich dachte, Kopf, wohin führt dieser Podcast? Und jetzt gibt es schon 52 Folgen.
Also die ersten, habt ihr mal eine Live-Aufzeichnung gehabt? Zur 200. Folge?
Genau.
Habt ihr Live-Aufzeichnung hier in Fisch gehabt?
Nein, in Brieg. Circa 100 Leute waren da mit dabei.
Ja, wow.
Also wir haben eigentlich eine sehr treue Zuhörerschaft. Viele Leute, die diesen Podcast schätzen, die uns mitnehmen ins Gym oder bei der Hausarbeit. Wir bekommen sehr viele Feedbacks und das macht wirklich Spaß.
Cool.
Auch viele so Leute, die man dann vor Ort irgendwo im Geschäft irgendwo trifft. Da wirst du darauf angesprochen und es macht Spaß. Es macht wirklich Spaß.
Cool. Du, Olli, gibt's da eine Folge? Kommt mir gerade so in den Sinn, gibt's da eine Folge oder ein Gespräch mit den Gästen, die ihr hattet oder die ihr auch unter euch geführt habt, das dir besonders nachgegangen ist, das besonders dir jetzt in Erinnerung geblieben ist, außer die Folge 1.
Die Folge 1 dürft ihr nicht hören.
Also hört die Folge 1 unbedingt.
Weil
euer Gehirn sagt ja sowieso, wenn ihr Olli sagt, hört die Folge 1 bitte nicht, dann heißt es für euer Gehirn, ich will unbedingt die Folge 1
hören. Nein, aber die war qualitativ so schlecht.
Ja, durch jeder fängt mal an.
Nein, wir sind viel besser geworden, auch akustisch mäßig.
Also hört die Folge mit mir, die ist lohnenswert.
Ja, genau. Sicher nicht die Folge
und die
1.
mit Richard David Precht auch und die mit Christian Galvez,
genau.
Die ist ja noch gar nicht veröffentlicht, gell?
Die kommt
ist
ja dann
erst
bald,
gestern oder vorgestern aufgenommen.
Genau.
Gibt's da ein Gespräch, das dir so besonders nachgegangen ist, das so besonders hattest?
Eigentlich alle Gespräche. Also wir hatten sehr viele interessante Persönlichkeiten bei uns. Zum Beispiel eine Dildo-Frau war mal bei uns. Und das muss man, also es ist noch speziell. Also die macht so Dildo-Partys, so ähnlich wie Tupperware-Partys. Einfach mit Dildos. Dann hat sie viele Dildos mitgebracht und wir hatten die da so auf dem Tisch und haben mit ihr darüber gesprochen. Völlig easy, normal.
Ja, keine, was Normales.
Natürlich, aber ja, wir sind hier im Wallis. Wir sind sehr konservativ, katholisch.
Katholischer Kanton.
Und dann bringt da der Oli plötzlich eine Dildo-Fee. Also ja, das war dann vielleicht ein bisschen too much, aber ich.
Wie waren die Reaktionen drauf?
Eigentlich gar nicht so schlecht.
Ah, siehst du?
Eigentlich gar nicht so schlecht. Man unterschätzt die eigene Bevölkerung, wie tolerant die eigentlich ist. Im eigenen Mindset.
Oder vielleicht auch wie neugierig, ne? Also da mal so ein bisschen was drüber zu hören.
Ja.
Zwei Männer, eine Frau mit Dildos auf dem Tisch. Hallo.
Genau.
Ja, klar.
Und ich glaube, jedes Gespräch eigentlich, also ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem sehr, sehr, sehr bekannten Geologen aus FISP. Und der ist hyperintelligent, ist pensioniert.
Geologe oder Theologe?
Geologe.
Geologe.
Ist hyperintelligent, sehr belesen, ist aber pensioniert und legt überhaupt keinen Wert auf Hygiene. Also wirklich nicht.
Wie kommst du jetzt von
der
Dildo
stinkt
auf? Wie kommst du jetzt
Nein.
von wie kommen wir jetzt von der ersten Folge beschnitten über Dildos zu dem Geologen, der überhaupt keine Hygiene hat?
Ja, da siehst du, wie breit wir eigentlich aufgestellt
Wahnsinn,
sind.
Wahnsinn, ey.
Wir bedienen alle Themen.
Hammer.
Alle Themen. Und dieser Geologe, wie sie gesagt, der legt überhaupt keinen Wert auf Hygiene. Er hat Probleme mit der Prostata und da geht halt mal was weg und das ist ihm scheißegal und er läuft hier so umher. Aber die Leute schätzen ihn, obwohl er stinkt. Aber er ist ein cooler Typ und sehr intelligent. Und wir hatten so ein Gespräch und er ist momentan so, wie soll ich dem sagen, vielleicht nicht gerade ganz gesund. Und es ist momentan vielleicht ein bisschen problematisch, was mit seinem Leben dann passiert, gesundheitstechnisch. Und wir hatten so gesprochen über Geologie, wir haben über verschiedene Sachen gesprochen. Und plötzlich habe ich gesagt, du, dann war Stille. Bist du glücklich? Und das war ein Moment, der wirklich, wirklich
berührend war?
Ja. Also ich habe dann Michi später gesagt, ich mache das jetzt bei jedem Podcast. Du, Wolfgang, bist du glücklich?
Ich habe das geahnt, weil du hast ja ganz am Anfang hat er mich gefragt, du, darf ich dir denn dann auch eine Frage stellen oder ist es so ein One-Way-Interview? Ich sagte, nee, wir sind im Dialog, du darfst mich auch, ja, ich bin glücklich.
Was macht das aus?
Was macht das aus? Ich darf ein traumhaftes Leben führen. Mhm. Ich darf hier in der Schweiz leben, privilegiert am Zürichsee, habe eine wunderschöne Wohnung mit einem tollen Garten. Ich habe zwei wundervolle Söhne, ich habe einen Enkel, ich habe eine tolle Lebenspartnerin mit ihrem Sohn, mein Patchwork-Sohn dabei. Ich habe eine tolle Arbeit, die ich machen darf. Ich darf den Podcast machen. Ich darf mit sehr, sehr spannenden Menschen zusammenarbeiten. Ich habe ein Einkommen, das mich nährt. Ich habe genug zum Essen, zu trinken.
Na gut, mit diesem Stundenansatz.
Ist übrigens immer auf die Stichelei. Das ist immer die Stichelei. Da kommt er dann immer. Ja, aber er weiß ja meine Arbeit zu schätzen.
Natürlich.
Sonst würden wir nicht so lange schon Natürlich. Zusammenarbeiten. Ja, und deswegen bin ich glücklich, weil ich bin weitestgehend gesund. Ein bisschen klar, hey, wenn man älter wird, ich bin jetzt ja 35. Und wenn man dann ein bisschen älter wird, du 29, ich 35. Wenn man ein bisschen älter wird, dann kommen natürlich die ein oder anderen Wehchen. Und da kann man dann natürlich sich entweder reinsteigern oder
die einfach annehmen.
Ich hatte eine große Operation gehabt mit einem künstlichen Kniegelenk, das nicht ganz richtig funktioniert. Okay, das muss man nochmal korrigieren. Aber deswegen stecke ich nicht den Sand in den Kopf, den Kopf in den Sand.
Wäre auch ein schönes Bild.
Sand im Kopf.
Ja, natürlich.
Ja, und deswegen bin ich glücklich, weil wir brauchen. Ich glaube, diese Selbstzufriedenheit und was ist schon glücklich, das definiert auch jeder anders.
Natürlich.
Ja, das hat ganz, ganz viel mit der empfundenen Leichtigkeit zu tun. Ich muss nicht pensioniert sein. Ich darf im Unruhezustand bleiben.
Du bist ja 35.
Ja,
ich bin erst knapp Jesus überlebt. Mir schwebt das noch davor. Ich bin noch nicht so alt wie Jesus.
Du hast ihn überlebt,
ich nicht.
Also die Hörer wissen ja mittlerweile, die meisten, die von Anfang an hören, habe ich auch immer mit Dirk, mit dem Moderator, mit dem ich immer gerne im Schlagabtausch bin, hatten wir das ja auch mal übers Alter. Ja, ich bin jetzt im September 67 geworden und darf sagen, ich bin im Unruhezustand und darf im Unruhezustand sein. Ich genieße mein Leben, das macht mich glücklich. Das war jetzt aber eine coole Frage an mich. Und sag mal, ich gebe dir gerade mal zurück, bist du denn glücklich?
Ja, also ich bin schon im Leben angekommen. Also ich fühle mich im privaten Bereich sehr, sehr wohl. Hab super coole Freunde um mich, habe eine super coole Familie. Ich fühle mich wohl, ich bin Single, ich bin alleine, habe eine tolle Wohnung, ich bin im Leben schon angekommen, das auf jeden Fall. Aber ich denke mir, es muss noch irgendwas kommen. Also ich bin ja, um ehrlich zu sein, auch schon 54.
Ach, das sieht man es aber nicht.
und ich denke, es muss noch was kommen. Ich habe so irgendwie das Gefühl, das innere Gefühl, mir fehlen irgendwie 10 Jahre in meinem Leben. Also mein ganzer Freundeskreis ist irgendwie 10, 15 Jahre jünger als ich. Ich bin da immer der Älteste. Und irgendwie denke ich mir, ah, scheiße, ich habe schon ein bisschen zu knabbern mit meinem Alter. Und denke mir immer, mir fehlen 10 Jahre in meinem Leben. Und ich denke mir, Ich mache viele Sachen. Wie gesagt, ich habe das Privileg, diese Sachen zu machen und bin sehr divers unterwegs und aber es muss noch was kommen. Also ich warte eigentlich auf den Input, dass ich sage, also ich möchte gerne noch irgendwo hinspringen, aber ich weiß nicht wohin. Verstehst du? Ich weiß nicht wohin. Also nicht, dass ich das hier aufgeben möchte, was ich mache. Das mache ich sehr gerne, aber also zu 100% erfüllt bin ich nicht im beruflichen Leben. Ich hätte noch Möglichkeiten, diverse Sachen zu machen und ich bin gespannt, was das Leben für mich noch bringt. Und ich wünsche mir, dass noch irgendwas kommt, was mich irgendwie nochmal so ein bisschen catcht und ein bisschen herausfordert und ja, dass es spannend macht. Verstehst du?
Okay. Ey, danke. Danke für deine Offenheit, Olli.
Gut.
Spannend.
Wie gehst du dann mit dem um? Ich meine, du bist 67, du hast ein bisschen körperliche Gebrechen und du musst nochmal operieren, wie du gesagt hast. Aber wie gehst du mit dem um, wenn plötzlich das Hirn dann nicht mehr mitspielt? Das kann ja passieren bei diesem Alter. Du machst Keynotes, stehst auf der Bühne. Es kann irgendwas passieren, dass du kognitiv nicht mehr so fresh bist. Wie gehst du dann mit dem um, weil du dich ja über das definierst?
Also da würde ich mir Gedanken machen, wenn es soweit ist, wie ich dann damit umgehe. Jetzt gehe ich im Moment damit um, dass wir ja wissen, in dem Moment, wenn wir aufhören, unser Gehirn zu benutzen und aufhören, neugierig zu sein, aufhören zu lernen, Neues zu lernen, uns mit Dingen zu beschäftigen. Ich schreibe sehr viele Texte. Ich schreibe ja auch, bin gerade an einem Buch am Schreiben. Ich entwickle diese Keynotes. Ich bereite mich auf solche Podcasts vor. Das heißt, ich beschäftige mein Gehirn mit Dingen. Ich lese sehr, sehr viel. Also manchmal ein Buch pro Woche. Jetzt nicht von vorne bis hinten durch, sondern die Passagen, die mich interessieren. Und das ist ja auch bewiesen, wenn wir auch das Buch lesen von Gerald Hüther, die Demenzfalle, das nicht überall gut ankommt bei den Medizinern, weil er das eben als Neurobiologe sieht. An der Stelle, lieber Gerald, herzlich gegrüßt. Dann wissen wir, wenn wir das Buch lesen, was letztendlich auch Demenz hinauszögern kann, wenn wir was tun. Und das ist einfach, wenn wir uns permanent beschäftigen, in dem Moment, wenn wir aufhören. Das ist wie ein Gehirn ist in dem Moment wie ein Muskel. Es ist natürlich kein Muskel, aber wenn wir auch jetzt in meinem Alter, ich mach regelmäßig Sport, ich habe einen Personal Trainer einmal pro Woche, ich mache zu Hause gewisse Übungen, die ich mache einfach auch für meinen Körper, für meine Muskulatur. Und ganz im Gegensatz zu dir, wenn ich mich vorm Spiegel angucke und denke, ich bin jetzt 67, denke ich,
ja, was jetzt?
Ziemlich coole Nummer.
Ja, es also, geht.
Also ein bisschen.
Also dein Gilet, das du anhast.
Also ein bisschen.
Es klafft ein bisschen auseinander.
Du meinst hier mein Delikatessen.
Ja.
Bäuchlein.
Ja.
Ja. Ja.
Das ist so, wenn jemand hier gegenüber sitzt, der ein bisschen zu dick ist, ein Hemd anhat und dann spannen so die Knöpfe, aber dass du Angst
hast. Nein, das sind aber guck mal, wie viel
dann hast du Angst.
Guck mal, wie viel Luft da ist. Nein, also nochmal zurückzukommen auf deine Frage. Das Gehirn ist in dem Moment wie ein Muskel.
Ja,
wenn ich das nicht beanspruche, dann stirbt's ab. Und je älter wir werden, desto schneller stirbt was ab. Das merken wir, die Degeneration im Körper. Mhm. Ja. Und genauso ist es mit dem Hirn. Und deswegen mache ich mir da im Moment gar keine Gedanken. Und wenn ich viele entweder Kollegen von mir sehe, also auch oder verschiedene Wissenschaftler, mit denen ich in Kontakt bin, die 75, 80, über 80 sind und das ist sowas von frisch im Kopf. Mhm. Warum sind die das? Mhm. Weil die sich jeden Tag mit etwas beschäftigen. Mhm. Die lesen, die sind neugierig, die schreiben Texte, die machen, die tun. Und das ist eigentlich das, was, deswegen machen wir doch keine Gedanken, sondern ich bleib so frisch, wie ich bin.
Sehr schön.
Du, Olli, wir kommen jetzt so langsam Richtung Zielgerade, Richtung Ende. Ja, du, wir sind schon eine Stunde jetzt im Gespräch. Gell? Wahnsinn, wie die Zeit verfliegt.
Sehr, ja.
Du bist der Vater von zwei Töchtern.
Ja.
Die ich auch kenne, tolle Töchter, wirklich. Was möchtest du diesen beiden über Mut, Verantwortung und der Leichtigkeit im Leben, über die wir ja auch ein paar Mal jetzt gesprochen haben, was möchtest du ihnen da mitgeben?
Du, ich denke, auch sie sind natürlich privilegiert. Sie müssen sich wahrscheinlich in ihrem Leben nicht viel Sorgen machen über finanzielle Dinge und haben durch das natürlich eine gewisse Leichtigkeit. Und diese Leichtigkeit sollen sie auch an den Tag leben. Sie sollen fröhlich sein, sie sollen das machen, was sie wollen. Sie haben überhaupt keinen Zwang. Sie werden in der Nachfolge dieses Unternehmens keine Rolle spielen. Sind auf einem ganz anderen Weg zu Hause und ich finde das toll. Die sollen sich entwickeln, die sollen glücklich sein, die sollen ihr Leben leben und einfach fröhlich sein, glücklich sein, authentisch sein, ehrlich sein, empathisch sein. Das sind eigentlich diese Werte, die ich auch trage und ich glaube, ein Stück weit haben sie diese Werte auch. Ja.
Toll. Du Olli, was bedeutet denn für dich heute, also nicht heute an dem Tag, sondern heute mit den ganzen unterschiedlichen multifunktionalen Unternehmertum, das du hast, was bedeutet da für dich mutig entscheiden und machen?
Entscheide, also mutig entscheiden, ich weiß es nicht, ob das wirklich... Für mich braucht es keinen Mut zum Entscheiden. Mach's einfach. Also, ich weiß nicht, wieso man mutig sein muss, um zu entscheiden. Klar, es gibt
auch
es
einfach zu machen gehört Mut dazu.
Ja, vielleicht, ja.
Für dich ja vielleicht nicht, weil du ja gerne entscheidest.
Also, wie gesagt, wenn's
ist es vielleicht das?
Ja, natürlich. Ich entscheide gerne. Natürlich, es ist natürlich schon so, im privaten Bereich brauchst dann schon manchmal mutige Entscheidungen. Wie ich vorhin gesagt habe, erklärt habe, mit der Trennung von meiner Frau, das war dann schon, würde ich sagen, rückblickend eine sehr mutige Entscheidung aus dem Affekt heraus. Das war auch eine Bauchentscheidung, es war nicht geplant. Es ist einfach passiert. Und das war dann schon mutig, das auch irgendwo durchzuziehen, denke ich. Und aber ansonsten, ich denke einfach, macht's einfach, hört auf euren Bauch, ihr seid mit euch im Reinen. Man muss einfach diese innere Stimme wahrnehmen und die wird einen leiten, die wird einen führen. Ganz klar.
Wenn du einem jungen Menschen, einer jungen Zuhörerin, einem jungen Zuhörer jetzt nur einen Satz mitgeben würdest, welcher wäre das?
Sei authentisch. Spiele nichts vor. Du bist genug wert, wie du bist. Sei echt. Die Leute merken das, wenn du irgendwas spielst. Wenn du nicht echt bist. Also für mich ist Authentizität, ich würde sagen, das Wichtigste. Wenn jemand nicht echt ist, ich kann mit diesen Menschen so nichts anfangen. Ich habe in meinem Freundeskreis auch Menschen, die nicht authentisch sind, die irgendetwas vorspielen, das merke ich extrem schnell. Und ich will diese Leute gar nicht in meinem Leben haben. Ich will das nicht. Das ist für mich vergeudete Zeit. Wenn du nicht authentisch zu mir bist, dann ist meine Lebenszeit mir zu schade. Wenn du authentisch bist, ich gebe dir mein letztes Hemd, wenn du Probleme hast. Aber sei ehrlich und authentisch.
Also sei ehrlich und authentisch. Mhm. Oh, toll, tolle Botschaft. Ja, hört's euch an, denkt mal drüber nach, wie wichtig das oder welche Wichtigkeit das in eurem Leben spielen könnte, dieser Satz. Wenn ihr den mitnehmt und der euch berührt, dann lasst mich gerne wissen, schreibt mir oder schreibt auch Olivier.
Bin gespannt,
ja. In den Shownotes darf ich deine E-Mail-Adresse in die Shownotes, er ist ja nahbar.
Natürlich.
Und interessiert auch, wenn ihr Interesse habt. Olli, ganz zum Schluss, the last question.
Yes.
Wofür soll man sich an Olivier Ibbenboden erinnern? Als Unternehmer, als Politiker oder einfach als Mensch? Mensch.
Einfach nur als Mensch. Nur als Mensch.
Ja.
Ich bin privilegiert, ich bin mir dessen bewusst, aber ich bin sehr, sehr bodenständig, eigentlich sehr normal, sehr authentisch. Ja, es kommt immer wieder dasselbe heraus. Ich bin einfach Mensch.
Ein toller Mensch.
Dankeschön.
Ich fühle mich wirklich auch privilegiert, mit dir befreundet zu sein und auch mit dir arbeiten zu dürfen, für dich, für dein Unternehmen arbeiten zu dürfen. Und Olli.
Herzlichen Dank, hat Spaß gemacht.
Ich danke dir, mir auch. Wenn es euch auch Spaß gemacht habt und ihr denkt, Mensch, das war jetzt mal eine Folge, die könnten wir mal wieder teilen, dann teilt sie gerne. Da ist was drin und da liegt was drin und ja, hier scheint die Sonne mittlerweile, total schön und habt's gut.
Mutig entscheiden und machen, der Podcast von Wolfgang Walter Wulle. Im Gespräch mit Gästen, als eingespieltes Duo oder allein. Drei Formate, ein Fokus.
So, ja, ich glaube, das war's. Auf den Punkt. Bloß noch Tschüss sagen.
Okay, darf man das noch?
Wir sagen noch Tschüss.
Oder ist jetzt vorbei?
Nein, wir sagen noch Tschüss.
Okay,
jetzt
danke, lieber Wolfgang.
Jetzt sind wir fertig. Danke dir, Olli.
Grüße nach Deutschland.
Danke, tschüss, okay, ciao, Olli. Ciao.